Ich bin ein Kind Gottes und heiße David Dirksen. Ich dachte mir, fragt einfach, wenn euch irgendwas zu meiner Person interessiert, dann antworte ich euch. Ihr habt drei Fragen. Was möchtet ihr wissen? Ich bin 23 Jahre alt. Gute Frage. Ich wollte erst mal zum Finanzamt. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann habe ich die Bibel nicht zum ersten Mal gelesen, aber zum ersten Mal sehr, sehr bewusst gelesen. Und da habe ich den Psalm 1 gelesen. Da stand dann: wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Ich will nicht sagen, dass jeder, der einen Finanzamtjob macht, nach dem Rat der Gottlosen wandelt. Aber in dem Moment war dann, der Vers geht nämlich weiter, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Ich wollte unbedingt, dass Gott über mich das Wohl dem aussprechen kann. Wohl diesem Mann, der nach dem Gesetz sind. Und dann dachte ich so, das kann man nicht so gut beim Finanzamt, sondern besser beim Theologiestudium nach dem Gesetz des Herrn zu wandeln. Und dann habe ich das gemacht, hatte noch Sorgen, ob das finanziell wird. Dann hat mich eine andere Stelle sehr ermutigt, in 1. Könige 17, Vers 4, wo Elia mit von den Raben versorgt wird. Das hat mich sehr angesprochen und ich muss in diesem Rückblick von 4 Jahren immer wieder sagen, Gott hat uns immer versorgt. Ihr habt eine letzte Frage.
Wer ist denn uns?
Gute Frage. Oh, perfekt. Das ist auch eine gute Überleitung zu der Predigt. Und zwar bin ich verheiratet mit meiner schönen Frau Celine und wir haben auch eine Tochter, die ist jetzt 1,5 Jahre, das ist die Sophia. Ja, und früher, das ist jetzt schon die Überleitung zu der Predigt, habe ich immer gesagt, ich werde niemals heiraten. Das war meine feste Überzeugung in meiner Kindheit. Daran sollte sich nie etwas ändern. Niemals würde ich mich auf ein Mädchen einlassen. Komme, was wolle. Und die Teenie-Zeit kam. Und meine Überzeugung ging, heute habe ich einen Ehering, sogar ein Kind. Ich bin aber nicht der Erste, der nicht zu seinem Wort stand. Ich werde dich niemals verlassen, sagte Petrus zu seinem Herrn. Diese Predigt soll Christen und am Glauben Interessierten helfen, sich auf Jesus zu verlassen. Lasst uns zu Beginn noch beten. Unser guter Vater, wir danken dir, dass du uns wieder eingeladen hast zu diesem Gottesdienst. Danke, dass wir dich loben dürfen, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns heute ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Wir gehen in dieser Predigt in 3 Schritten vor. Zuerst schauen wir uns den schwachen Petrus an. Dann den starken Jesus. Und zuletzt die Stellvertretung. Eigentlich recht einfach. Der schwache Petrus. Zuerst verspricht Petrus seinem Herrn die Treue. Weder vor der Gefahr der Gefangennahme noch des Todes schreckt Petrus zurück. Er würde seinen Meister niemals verlassen. Er war schließlich der erste Jünger. Er war der einzige Jünger, dem Jesus einen neuen Namen gegeben hat. Er war der erste Jünger, der Jesus als Herrn und Gottes Sohn erkannt hat. Petrus würde der Letzte sein, der Jesus verlässt. Komme, was wolle. Soweit die Worte des Petrus. Nun schauen wir auf die Taten von Petrus. Die Jünger streiten sich vor dem Gespräch zwischen Jesus und vor dem Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wer der Größte sei. Und auch wenn Petrus nicht extra erwähnt wird, können wir uns gut vorstellen, wie der vorlaute Petrus stark mitgestritten hat. In dem Garten Gethsemane ist Petrus dann zu müde, um zu beten. Obwohl Jesus die Jünger davor ermahnt hatte, zu beten, damit sie nicht in Anfechtung geraten. Die Jünger missverstehen Jesus außerdem, als sie ihm zwei Schwerter hinbringen, in der Erwartung, Jesus militärisch verteidigen zu müssen. Allen voran natürlich Petrus, indem er dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abschlägt. Es ist klar, dass er nicht nur das Ohr treffen wollte, sondern dass sein Schlag auf den Kopf zielte. Er war bereit, um Jesu Willen zu töten. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Als Jesus festgenommen wurde, fliehen die Jünger, auch Petrus. Hatte er nicht etwas von bis ins Gefängnis und bis in den Tod gesagt? Mit seiner Flucht bricht er bereits sein Versprechen, Jesus nie zu verlassen. Mittlerweile hat er sein Schwert nicht mehr in der Hand, sonst würde er wohl kaum in den Hof hineingelangen. Von dem Hof aus konnte er mit der Menge den Prozess um Jesus verfolgen. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Es ist kalt und dunkel. Deshalb stellt sich Petrus zu den Leuten am Lagerfeuer und wärmt sich. Nur Johannes ist in der Nähe. Der Rest der Jünger ist verstreut und Petrus ist nicht bei Jesus, obwohl er versprochen hatte, bei ihm zu sein. Die Nacht bricht an. Vorher war Petrus zu müde, um zu beten. Das Starren ins Feuer macht ihn nicht gerade wacher. Und der Prozess um Jesus zieht sich über die ganze Nacht bis zum Hahnenschrei, also die ganze Nacht. Doch bei aller Müdigkeit musste Petrus auch unter Spannung stehen. Er fragt sich nämlich die ganze Zeit, was geschieht jetzt mit meinem Herrn? Er schaut, was passiert da in dem Prozess? Und dann, völlig unvorbereitet, trifft ihn die erste Anklage. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen vom Lagerfeuer und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Unruhig, nervös, überfordert stammelt hier Petrus seine erste Verteidigung und Verleugnung heraus. Er entgegnet der neugierigen Frage mit dem Hinweis darauf, dass seine Anklägerin eine Frau ist. Gynae, sagt er. Frau. Tatsächlich genoss eine Frau und dazu noch eine Sklavin nicht gerade großes Ansehen in der römischen Gesellschaft. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Doch seine Verteidigung vor der Frau war, also die Verteidigung vor der Frau war wohl nicht überzeugend, denn schon bald darauf wirft ihm ein Mann vor, du bist doch auch einer von den Jüngern. Der Zeuge ist jetzt männlich und damit die Autorität in der damaligen Zeit gestiegen. Wieder wehrt Petrus ab, ich bin es nicht. Und nach einer Weile, nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Also auch die zweite Verteidigung und Verleugnung hinterlässt keine überzeugende Wirkung auf die Umherstehenden. Nach einer Stunde bringt ein weiterer Mann ein weiteres Argument vor, warum Petrus zu den Jüngern zähle. Er sieht nicht nur einem Jünger Jesu ähnlich, sondern er habe auch einen galiläischen Dialekt. Das war ein starkes Argument. Und egal, was Petrus jetzt sagen würde, er würde seine galiläischen Wurzeln offenkundig machen. Denn die Umherstehenden würden ganz genau auf seine Aussprache achten. Bei der Lautstärke der versammelten Menge fällt Petrus nur noch eines an. ein. Er tut so, als habe er den Ankläger akustisch nicht verstanden. Deshalb sagt Petrus: Mensch, ich verstehe nicht, was du da sagst. Wodurch er aber gleichzeitig die Anklage verstärkt, dass er nicht von hier ist, müssen die Umherstehenden denken, weil er das Gesagte nicht verstanden habe. Wir können festhalten: Je stärker die Anklagen gegen Petrus werden, desto schwächer werden die Einwände des Petrus. Halten wir die Geschichte an diesem Moment an und schauen, wie Jesus sich bis zu diesem Punkt verhalten hat. Zuerst schauen wir uns seine Worte an. Dafür spulen wir zurück zu dem Zeitpunkt, als Petrus Jesus verspricht, ihm bis zum Tod treu zu sein. Dort sagt Jesus Petrus voraus, dass er ihn verleugnen wird. Aber dass er im Gebet gegen den Satan für den Glauben des Petrus eingestanden ist. Und er gibt Petrus die Anweisung, nach seiner Umkehr die Mitjünger zu stärken. Jetzt schauen wir auf Jesu Taten. Anders als die Jünger fällt Jesus nicht in den Schlaf im Garten Gethsemane, sondern schwitzt Blutstropfen im Gebet. Er schlägt dem Knecht des hohen Priesters nicht noch das andere Ohr ab, sondern heilt das eine Ohr. Anders als die fliehenden Jünger lässt Jesus sich gefangen nehmen, freiwillig. Und als er den Soldaten sagt, dass er es sei, den sie suchen, da fallen sie alle zu Boden, berichtet Johannes. Jesus ist sich seines bevorstehenden Todes sehr wohl bewusst. Und trotzdem geht er sehr sparsam mit seinen Worten vor Gericht um. Er hält keine Widerrede, wie sein Jünger. Er lässt keinen Frust raus und ist dennoch überzeugend. Denn Pilatus findet später keine Schuld an ihm. Und er würde ihn freilassen, wenn die Juden nicht auf seine Kreuzigung bestehen würden. Wir können also beobachten: Während Petrus die Umherstehenden nicht überzeugen kann, als er Jesus vor einer Magd verleugnet, die zu der untersten Gesellschaftsklasse im Römischen Reich gehört, überzeugt Jesus den römischen Statthalter von seiner Unschuld, ohne sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen oder seine Messianität zu verleugnen. Wir halten fest: Petrus und Jesus stehen beide vor der Gefahr des Todes, doch sie reagieren völlig unterschiedlich. Petrus ist müde, nervös, wie bewusstlos, ängstlich, unsicher, nicht überzeugend und Christus verleugnend. Und Jesus ist wach, sicher, vorausschauend, kontrolliert, entschlossen, überzeugend, ohne seine Autorität als Messias zu verleugnen. Und nun führt eins zum anderen. Während Petrus gerade noch dabei ist, Jesus zu verleugnen und Jesus im Moment verhört wird, ertönt das Krähen eines Hahns. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an, und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Der Blick von Petrus und der von Jesus treffen sich. Und es fällt Petrus wie Schuppen von den Augen. Er erinnert sich an Jesu Worte. Petrus geht hinaus und weint bitterlich. Jesus hingegen wirkt an dieser Stelle nicht bloß souverän und selbstsicher und vorausschauend wie schon zuvor, sondern geradezu allmächtig. Denn wie kann jemand diese Dinge tun, ohne allmächtig zu sein? Er hatte die Verleugnung bis auf den Hahnenschrei genau vorausgesagt. Jesus hatte sich in der Nähe von Petrus aufhalten müssen, damit er ihn anblicken konnte. In dem Moment durfte kein Mensch zufällig zwischen der Blickrichtung Jesu und des Petrus stehen. Der Blick musste komplett frei sein. Wäre Jesu Prozess bei dem Hohen Rat schneller gegangen als erwartet? Wäre er schneller abgeführt worden? Wäre Petrus nicht in den Hof gegangen, würde der Hahnenschrei nicht auf die dritte Verleugnung des Petrus ertönen. Oder die Blicke würden sich nicht treffen. Es kommt vor wie in einem Theater, bei dem ein Akt auf die Sekunde genau in den anderen greift. Nur, dass Jesus sich das Theater vorher schon angeschaut hat. Und zuletzt greift Jesus aktiv in das Geschehen ein. Denn er hatte vorher gesagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Sein Gebet hat also das Geschehen verändert. Weil Jesus Petrus anblickt, erinnert Petrus sich unweigerlich an Jesu Vorhersage. Aber damit auch an die Worte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern trösten, stärken. Damit weiß Petrus, Jesus will mir diese ungeheure Sünde vergeben. Es soll weitergehen mit mir. Ohne die Ankündigung und den Blick hätte Petrus gar keine Orientierung nach dieser Sünde gehabt. Woher hätte er wissen können, dass Jesus ihm vergeben könnte nach so einer Sünde? Das alles unterstreicht die eine Beobachtung, Jesus ist geschichtsmächtig. Er sieht voraus und lenkt das Geschehen. Die große Frage, die sich dabei stellt, ist natürlich, wenn Jesus den Verlauf des laufenden Prozesses und seine Kreuzigung vorhersehen konnte und steuern konnte, warum steuert sein Leben in diesen Momenten auf seine Kreuzigung zu? Wenn Lukas uns von einem Jesus berichtet, der im Angesicht des Todes imstande war, das Schicksal zu lenken, warum endet Jesu Schicksal dann auf Golgatha? Die Antwort hat Jesus im Garten Gethsemane gegeben. Dort hat sich Jesus letztgültig dazu entschieden, sein physisches Leben hinzugeben. Dort hat er das Nein für sich selbst und das Ja für Petrus getroffen. Das, lieber Zuhörer, ist Stellvertretung. Denn merkwürdigerweise kommt Petrus ohne Konsequenzen aus der brenzligen Situation. Drei Leute haben ihn überführt, aber er geht einfach hinaus und weint bitterlich. Warum ist da nicht einer, der ihn packt und sagt, der muss jetzt auch bestraft werden? Es ist schon merkwürdig. Lukas berichtet nur, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Aber was passiert stattdessen mit Jesus? Jesus wird an den Pranger gestellt, obwohl der Rechtsspruch des römischen Statthalters lautete, ich finde keine Schuld an dem Mann. Eigentlich hätte Petrus überführt werden müssen und eigentlich hätte Jesus freigelassen werden müssen. Doch Jesus stirbt und Petrus lebt. Es ist das Paradebeispiel für Stellvertretung. Denn kurz danach geschieht sie in gleicher Weise an Barabbas und dem Schächer am Kreuz. Der Mörder Barabbas wird freigelassen, der unschuldige Nazarener wird zum Tod verurteilt. Bis Jesus neben dem gekreuzigten Verbrecher am Kreuz hängt, um auch für seine Schuld einzutreten und ihn in das Paradies einzuladen. Das, liebe Zuhörer, ist Stellvertretung. Ob Christ oder nicht, diese Geschichte lehrt uns zuallererst doch eines. Petrus, ja, das bin ich. Ein Bibelwissenschaftler schrieb zu dieser Stelle, wer sich in keiner Weise mit Petrus identifizieren kann, der werfe den ersten Stein auf Petrus. Wie könnten wir Petrus verurteilen, wenn wir seine Zwiespältigkeit selbst gut kennen? Zwischen dem, was wir sagen, Christus zuerst, und dem, was wir tun, ich zuerst, liegt manchmal ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte 5 Themen anführen, die verdeutlichen, wie Christen, auch ich, Christus in unserem Alltag, in ihrem Alltag verleugnen. Da ist das Thema Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung durch den eigenen Lebensstil. Viele Christen bauen ihr Leben nur auf sich selbst auf. Jede Entscheidung, die sie treffen, ist am Ende auf sie zurückzuführen. Alles, das ganze Leben, ist auf die eine Person zurückzuführen. Da möchte ich fragen, gibt es vielleicht 2 folgenreiche Entscheidungen in deinem Leben, die nicht auf dich selbst zurückzuführen sind, die nicht auf dein Wohl zurückzuführen sind? Einige Christen leben Selbstverwirklichung nach dem Motto: Ich verlasse mich auf mich selbst. Das Thema Eifersucht. Christen können Christus verleugnen, indem sie anderen Menschen ihr Glück nicht gönnen. Es geht mir um meine Anerkennung. Es geht mir um mein Ansehen. Es geht mir um meinen Ruhm. Ich habe das verdient. Nach dem Motto: Ich verlasse mich auf mich selbst. Christen können Christus in ihrem Alltag verleugnen, indem sie heimlich Sünde nachgehen. Dass das falsch ist, das weiß jeder Christ. Aber sie wissen manchmal nicht, warum sie das tun. Weil sie meinen, in der Sünde mehr zu bekommen als in Christus. Nach dem Motto: Ich verlasse mich auf mich selbst. Und besonders in Konflikten verleugnen Christen manchmal ihren Christus. Wenn sie eine Schuld begehen, vertuschen sie sie oder schieben sie auf andere. Sie geben vor, an einen vergebenden, sanften Retter zu glauben, der auch ihre Schuld nehmen kann, aber wissen nicht, wo sie hingehen mit ihrer eigenen Schuld, mit ihrem eigenen Versagen. Nach dem Motto: Ich verlasse mich auf mich selbst. Das Letzte: In Konflikten können Christen Christus verleugnen, indem sie anderen nicht vergeben können. Unser Rektor sagte einmal: Ich denke, viele Christen in Deutschland haben das Wort Vergebung nicht verstanden. Vergeben heißt, auch die Sünde des anderen nicht mehr hervorholen. Nicht vergeben können, nach dem Motto: Ich verlasse mich auf mich selbst. Wie könnten wir Petrus verurteilen, wenn wir seine Zwiespältigkeit selbst gut kennen, zwischen dem, was wir sagen, Christus zuerst, und dem, was wir tun, ich zuerst, liegt manchmal ein himmelweiter Unterschied. Und wenn wir den Hahn schreien hören und Jesus auf uns blickt, dann überkommt auch uns ein tiefer Schauer. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe diesen Schauer in der Mitte meiner Bachelorarbeitsphase gespürt, als ich stark mit meinem Versagen konfrontiert wurde. Nach diesem Erlebnis habe ich ausgerechnet die Perikope, die den Text von der Petrus-Verleugnung auslegen müssen, weil das zu meiner Bachelorarbeit dazugehörte. Ich habe Petrus' Tränen gespürt, als wären sie meine eigenen. Besonders eine Erfahrung hat sich bei mir eingeprägt. An dem dunklen Ort des Versagens, wo ich jeden anderen, aber niemals Jesus erwartet hätte, war Jesus der Einzige, der bei mir blieb und mich anblickte. Ein zweites, was wir aus dieser Geschichte lernen können: Jesus
ist anders als wir. Wir haben gesehen, dass Jesus stark zuverlässig ist, dass er integer ist. Er tut, was er sagt. Er ist weise, er ist geduldig, er ist treu und er kann vergeben. Wir sind an solchen dunklen Orten nicht die Letzten, die er sehen möchte, sondern die Ersten, die er sucht, um für sie einzutreten. Wenn du dich schämst für deine Sünde, dann möchte ich dir in Christus eine Wahrheit zusprechen, an die du dich klammern kannst. In Christus ist dir vergeben. Liebes Kind Gottes, in Christus ist dir deine Schuld vergeben. Nachdem Petrus das erfahren hat, hat er die größte Veränderung als Jünger gemacht, weil Vergebung verändert. Es wird nicht von dir gefordert, dass du dich ab sofort in allen Situationen auf Christus verlässt. Der Apostel Petrus hat eine Entwicklung gemacht, bis er bereit war, letztlich sogar für Jesus zu sterben, wie alte Kirchenzeugnisse berichten. Aber er hat eine Entwicklung gemacht, denn Vergebung verändert. Ich möchte euch mit passenden Beispielen zeigen, wie Christen nach Jesu Vergebung für Christus leben können. Zum Thema Selbstverwirklichung. Es gibt unzählige Beispiele von Missionaren, die ihren Besitz aufgegeben haben, weil Jesus für sie wertvoller war. Axel Fischer zum Beispiel hat viele Jahre in der Mission Gott gedient und wurde zuletzt krebskrank. In seinem Zeugnis, nachzuhören auf YouTube bei Königskinder, weiß er bereits, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Erzählt aber voller Freude, die meisten Menschen leben dem Tod entgegen, ich aber sterbe dem Leben entgegen. Ganz nach dem Motto, ich verlasse mich auf Christus. Zum Thema Eifersucht. Bei diesem Thema musste ich wirklich lange überlegen, bis ich ein positives Beispiel gefunden hatte. Eifersucht ist wirklich schwer zu überwinden. Der Bestsellerautor Pete Sacero, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, übergab seine, kann ihn jemand besser aussprechen? Kennt ihr den vielleicht? Pete Sacero? Scacero. Okay, danke schön. Scacero übergab seine große Gemeinde in New York an seinen wesentlich jüngeren Nachfolger Rich Velodas. Und dann passierte genau das, was niemand wollte oder er nicht wollte. Der Jüngere wurde plötzlich gefeiert. Er hielt fantastische Predigten, baute enorme Reichweite auf und die Leute schwärmten sich um ihn. Pete Scacero gab später ganz ehrlich zu, in ihm stieg tiefste Eifersucht auf. Oft dachte er, du wirst unbedeutend, der andere ist beliebter als du. Wie hat er die Eifersucht überwunden? Er hat sie nicht verdrängt, sondern vor Gott gebracht und eine radikale Entscheidung getroffen. Er fing an, im Stillen gezielt für den Erfolg seines Nachfolgers zu beten. Er entschied sich bewusst, ihn öffentlich zu loben, ihm die Bühne zu überlassen und seine eigene Identität nicht mehr daran zu hängen, die Nummer eins sein zu müssen, weil Jesus für ihn genug ist. Ganz nach dem Motto, ich verlasse mich auf Christus. Zum Thema Schuld eingestehen. Vor wenigen Tagen hat ein von mir sehr geschätzter Pastor eingestanden, dass er der Verantwortung für seine Familie nicht nachkommt, während er gleichzeitig Predigten über Ehe und Familie gehalten hat. Er hat authentisch verkündigt, dass er von seinem Dienst zurücktritt. Und so tragisch das natürlich ist, er hat seine Schuld nicht vertuscht, weil er jemanden kennt, der ihm vergeben kann. Ganz nach dem Motto, ich verlasse mich auf Christus. Und zum Thema Vergeben erzählte unser Lehrer, dass er eine Predigt gehalten hat und nach der Predigt kam ein junger Mann zu ihm ins Büro und erzählte ihm: Weißt du was? Du hast gute Predigt gehalten. Du hast immer gute Predigten gehalten und ich bin dir super dankbar dafür. Aber du hättest mir noch so oft sagen können, dass ich meinem Vater, meinem alkoholkranken Vater, vergeben soll. Ich hätte es nicht tun können. Das stand einfach nicht in meiner Macht. So sehr ich wollte, ich wusste, dass es richtig war, aber ich konnte es nicht tun. Aber seitdem du zu uns gesprochen hast mit dem Evangelium, seitdem du uns gezeigt hast, wie sehr uns der Vater vergeben hat, konnte ich nicht anders, als meinem Vater zu vergeben. Ganz nach dem Motto: Ich verlasse mich auf Jesus. Ich komme zum Schluss. Zu Beginn haben wir uns den schwachen Petrus angeschaut. Der verlässt sich zuerst auf sich selbst und erlebt dabei totales Versagen. Dann haben wir auf den starken Jesus geschaut. Jesus ist mutig, stark und souverän, obwohl er auf den Tod zugeht. Und dann haben wir uns die Stellvertretung angeschaut. Jesus stirbt für die Schuld des Petrus und Petrus nimmt die Stellvertretung in Anspruch. Dieses Ereignis ist ein wichtiger Schritt vom selbstsicheren Fischer zum christussicheren Apostel. Zu Beginn habe ich gesagt, dass diese Predigt dir helfen kann, dich auf Christus zu verlassen. Dazu gehören zwei Schritte. Ich verlasse mich, weil ich an Petrus die Grenzen meiner Kraft gesehen habe. Ich verlasse mich auf Christus, weil ich an Jesus starke Liebe gesehen habe. Ich verlasse mich auf Christus. Amen.